Für die Kirche auf jeden Fall. Ob das für die Welt heute gilt, ist eine andere Frage. In einer Welt, zumal die sich so sehr gewandelt hat, dass man ja nicht mehr von der großen Christenheit sprechen kann, die identisch ist mit der Welt. Sondern wir leben doch in weiten Teilen der Welt in einer sehr säkularisierten Atmosphäre,
ja,
der Kirchenferne. Und auch auf der anderen Seite hat sich durch die Globalisierung, das ist ja das berühmte neue Stichwort, doch immer deutlicher auch herausgestellt, dass diese Welt eine Einheit bildet. Dass wir von einer Welt sprechen können, dass im Guten wie im Schlechten wir doch in einem Boot sitzen und immer mehr das Gefühl haben, voneinander abhängig zu sein und füreinander Verantwortung zu tragen. Natürlich, das Wort Almosen würde man heute nicht gerne hören im Zusammenhang mit der Dritten Welt, mit der sogenannten Dritten, ja, Welt, also mit den Entwicklungsländern, sondern man würde hier eher doch von einer Solidarität sprechen, durch die die betroffenen Völker überhaupt erst in die Lage versetzt werden, sich selber zu helfen.
Mhm.
Und dass sie nicht durch Almosen in eine vielleicht noch schlimmere Abhängigkeit geraten. Ich glaube, das sollte ein Thema sein, dass wir nicht nach dem Modell des Sozialstaates,
ja,
also wir helfen den Armen, egal warum sie arm geworden sind,
ja,
wir helfen ihnen, damit sie überleben können, aber wir, ja, kümmern uns weiter nicht darum, ob sie eine Arbeit bekommen oder ob sie sich selber aus ihrer Lage befreien können.
Mhm.
Das wäre aber ein Gesichtspunkt, unter welchem wir die Problematik der Entwicklungsländer zu betrachten haben. Nicht,
ja,
wie geben wir ihnen Geld, damit sie das konsumieren können, weil sie eben so arm sind,
mhm,
sondern wie helfen wir ihnen, dass sie sich selber helfen können.
Ja.
Nicht gebe ich ihnen ein paar Fische, sondern ich gebe ihnen eine Angel, damit sie lernen, selber sich Fische zu fangen und sich selber über Wasser zu halten. Ich glaube,
ja,
dann wäre es auch mehr im Sinne einer Zusammenarbeit möglich. Sonst gibt es so eine schiefe Ebene eines reinen Betreuungsverhältnisses, so paternalistischer Art.
Ja.
Das sollte auf jeden Fall verhindert werden.
Ja, die Motivation, den Entwicklungsländern, wie Sie gesagt haben, eine Angel zu geben, ist diese Motivation, beruht die auf einem Verpflichtungsgefühl oder ist das eher reine oder praktizierte Nächstenliebe?
Für die Christen zunächst einmal die Nächstenliebe oder auch hier, wenn Sie so, ja, wollen, die Fernstenliebe, die aber unter dem Begriff Solidarität ja heute kursiert, einer Solidarität, die durchaus auch rechtlich, mhm, strukturiert sein muss und auch unter Umständen erzwingbar ist.
Ja.
Wir haben ja eine staatliche Entwicklungshilfe und eine entsprechende Zusammenarbeit. Da fließen also Mittel in den Staatshaushalt, die werden erzwungenermaßen über Steuern eingezogen und sollen dann in Form Entwicklungshilfe geleistet werden. Aber das ist sehr unpopulär, wissen Sie.
Ja.
Wir haben ja einen sehr kleinen und auch noch schwindenden Entwicklungshilfeetat.
Ja.
Und der Gedanke, dass das eine Frage der Gerechtigkeit sei oder einer, mhm, erzwingbaren Solidarität,
mhm,
ist also innerhalb der Bevölkerung überhaupt nicht transportierbar.
Ja, eine Frage, hat Entwicklungshilfe etwas mit Wiedergutmachung zu tun? Mit Wiedergutmachung, weil wir, die Industrienationen, oft auch unseren Reichtum auf den der Entwicklungsländer durch entsprechenden Rohstoffabbau dort aufgebaut haben.
Ja, Wiedergutmachung, das klingt mir nicht ganz plausibel. Es gibt schlimme Dinge, die in der Zeit der Kolonisierung passiert sind.
Ja.
Und auch späte Folgen negativer Art, mit denen sich heute die Entwicklungsländer herumschlagen müssen.
Mhm.
Monokulturen und so weiter.
Ja.
Die Frage auch der Einordnung der Staaten ohne, ja, Rücksicht auf die Stammeszusammenhänge. Und vielleicht auch, oder ganz sicher auch, Schwierigkeiten im Welthandel, die doch erhebliche Nachteile bedeuten, auch für die Entwicklungsländer, die sogenannten Terms of Trade.
Mhm.
Dann auch die Frage, ob das gerecht mit rechten Dingen zugeht, dass die Rohstoffe also heute so billig geworden sind, dass durch deren Verkauf Entwicklungsländer kaum noch leben können, beziehungsweise in immer größere Schwierigkeiten geraten.
Mhm.
Ob nicht hier also andere Marktvorkehrungen getroffen werden müssen, vielleicht durch eine künstliche Verknappung die Preise wieder hochzubringen,
mhm,
oder überhaupt, dass wir unsere Märkte öffnen damit die Produkte der Entwicklungsländer stärker bei uns zum Zuge kommen können, überhaupt eine Chance haben, sich an dieser Marktwirtschaft zu beteiligen, setzt doch voraus, dass wir auch die Wettbewerbsfähigkeit der Entwicklungsländer steigern, damit sie sich an diesem freien Austausch im Sinne einer kooperativen Zusammenarbeit beteiligen können und nicht bloß so Almosenempfänger sind. Das ist ja auch etwas Entwürdigendes, sondern man muss sie in die Lage versetzen, aus eigener Kraft, aus eigener Leistungsfähigkeit sich in dieses Spiel hineinzubringen.
Ist der Begriff der Globalisierung für die Kirche ein neuer Begriff?
Nein, das ist als Begriff vielleicht oder als Terminus, ne? Aber die Wirklichkeit ist natürlich schon eine sehr alte Sache. Als Weltkirche haben wir immer das Gefühl gehabt, nicht nur Mitglied der Kirche von Köln oder von Trier zu sein, sondern wir sind Mitglieder einer Weltkirche oder einer Kirche, die subsidiär aufgebaut ist und dann eben doch in einen weltkirchlichen Zusammenhang mündet, sodass die Kirche, wenn sie der Leib Christi ist, gerade dort, wo ihre materiell schwächsten Glieder sind und zu leiden haben, insgesamt davon betroffen ist. Mhm. Kurzum, wir haben aus Gründen der natürlichen Liebe und auch der Solidarität, wie aber auch vor allem der übernatürlichen Liebe, einen starken Grund, uns mit dem Schicksal der Leute zu befassen, die eben noch nicht aus eigener Kraft sich beteiligen können an dieser Wohlstandsschaffung. Und wir sehen also diese fürchterlichen Phänomene von Elend, Hunger, Not, Kriegen, von Katastrophen, also die so schlimm sind, dass und die wir ja auch nun auf dem Wege der der Globalisierung ständig präsentiert bekommen. Wir sind so betroffen davon und unmittelbar auch tangiert von diesen Dingen, weil ja durch diese Massenarmut nun auch viele Millionen Menschen aus den südlichen Ländern auf gepackten Koffern sitzen und vielleicht also doch hoffen, irgendwann einmal auswandern zu können und vielleicht in die reicheren Industrienationen einwandern zu können.
Haben die Päpste sich im Laufe der Geschichte zu dieser ungleichen Verteilung geäußert oder sich auch in dem Bereich engagiert oder versucht, dass da mehr Gerechtigkeit oder Gleichverteilung in Bezug auf die Welt eintritt oder zustande kommt?
Ja, das ist schon relativ früh der Fall gewesen. Pius XII., der hat sehr bewusst vom Weltgemeinwohl gesprochen. Und aus der Erfahrung des Weltkrieges auch vom Weltfrieden. Also das sind schon die Vorboten einer globalen Verantwortung. Dann kam vor allem durch Johannes den 23. In seiner Enzyklika Mater et Magistra, die er 1961 schon geschrieben hat, plötzlich die Aufmerksamkeit der Kirche also auf diesen Punkt, dass es ganz neue Formen der sozialen Frage gibt. Ja. Die sozialen Fragen haben sich verschoben. Sie sind nicht mehr auf der nationalen Ebene anzutreffen, sondern sie haben sich internationalisiert. Es gibt sozusagen das Klassengefälle oder auch die Befürchtung oder die Gefahr eines Klassenkampfes jetzt übertragen auf die internationale Ebene, also zwischen den reichen nördlichen Ländern, die industrialisiert sind, und den armen Südländern, die aber sehr erfolgreich sind, also im Sinne von Bevölkerungszuwachsraten, zusätzlich noch hier unter einer sehr bedrängten Lage.
Intendiert der Begriff des Weltgemeinwohls, den Sie gerade genannt haben, die Errichtung eines Weltstaates?
Oh Gott, ja, das ist auch ein schwieriger Begriff. Also es gibt Leute, die zucken zusammen, also wie Hans Meyer, als er gehört hat, ne, Weltstaat als Vorschlag, ob das nicht eine Option wäre für die Kirche. Hat er gesagt, ne, also der Nachteil wäre, man könne dann nicht mehr auswandern aus einem solchen Weltstaat. Man könne nicht mehr als Emigrant fliehen in ein anderes Land, wenn eben dieser Weltstaat in einer totalitären Form etwa als eine sehr inhumane Einrichtung etabliert würde, wäre das tatsächlich eine Katastrophe. Aber ob wir weltweite Ordnungsverhältnisse brauchen, also geordnete Verhältnisse gebrauchen, also Verantwortungsstrukturen einer Weltwirtschaft etwa, das ist ganz klar. Wir brauchen auch eine Weltrechtsordnung. Wir brauchen auch eine, einer Judikatur, die weltweit operieren und auch bestimmte Dinge sanktionieren kann. Kurzum, wir brauchen quasi staatliche Strukturen, die also auch mit genügend Machtmitteln ausgestattet sind, um das Recht, auf das man sich natürlich weltweit oder völkerrechtlich einigen muss, auch durchzusetzen, damit nicht auf dem Wege der Selbsthilfe oder der Notwehr oder der Nothilfe, so wie Greenpeace, sich selber so als eine Art Weltpolizei herausstellt. Ja. Aber die bisherigen Formen der UNO sind also doch sehr unzufriedenstellend, sodass man, der Papst hier zu Recht fordert, wir müssten hier also ganz neue Elemente einbauen. Paul VI. Gilt allgemein als der große soziale Papst dieses letzten Jahrhunderts, muss man hier ja sagen, des 20. Jahrhunderts. Und er hat mit Populorum Progressio, wie der Name ja schon sagt, über den Fortschritt der Völker eine sehr bedeutsame Enzyklika geschrieben, 1967. Und das war eine Zeit auch des Aufbruchs, das war im Kontext auch des Konzils, der Optimismus, die moderne Zeit, für die die Kirche sich geöffnet hat. Auch war das Wort Fortschritt in aller Munde. Und man hoffte eigentlich, oder man war so optimistisch anzunehmen, dass die Probleme auch der Dritten Welt im Grunde genommen relativ schnell zu lösen seien.
Ja.
Von diesem Aufwind, von diesem Schwung ist diese Enzyklika sehr stark getragen, wie der Titel ja schon sagt. Der Papst war sich sehr klar deutlich darüber, dass es mit der karitativen Hilfe nicht getan ist. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass die Kirche ja als eine missionarische Kraft, also im Gefolge des Imperativs geht hin in alle Welt und lehret alle Völker, also und das nicht nur in einem akademischen Sinne oder bloß im Sinne einer Verkündigung des Reiches Gottes. Man kann doch nicht einem armen Bettler gegenüber nur das Reich Gottes mit schönen Worten verkünden und einen relativ billigen Trost geben, ja im Jenseits geht's dir besser. Diese eine Botschaft würde wirklich nicht sehr glaubwürdig klingen, sondern einem Verhungernden gegenüber müssen wir doch erstmal zeigen, dass wir bereit sind, ihm aus seiner Not zu helfen, konkret. Ja. Und so waren die Missionare natürlich auch, wenn sie so wollen, immer auch Sozialarbeiter gewesen.
Ja.
Also Manager, Ökonomen, Brunnenbohrer und so weiter und so fort. Sehr praktisch veranlagte Leute, die hier Not und Elend zu überwinden hatten auf eine praktische Weise und dadurch auch eine Glaubwürdigkeit für das Reich Gottes erhalten haben. Nun hat der Papst sehr deutlich auf die Strukturveränderungen hingewiesen, die notwendig sind. Es geht also nicht bloß darum, so Einzelschicksale, einzelnen Menschen zu helfen, sondern es geht darum, die Strukturen der Gesellschaft und des Welthandels auch zu verändern. Genauso wie die soziale Frage des 19. Jahrhunderts war nicht durch Caritas alleine zu lösen. Und so ist auch diese neue soziale Frage, diese Spannung zwischen Nord und Süd, nur aufzulösen, nicht durch Klassenkampf, sondern durch eine Kooperation, die aber auch in gerechten Strukturen, in Institutionen verlaufen müssen, in rechtlichen Formen verlaufen müssen. Mhm. Und das sind dann Fragen der Ordnung, der Politik und der Wirtschaft. Also wir brauchen Demokratie und Marktwirtschaft, aber in welcher Form auch noch. Der Papst hat hier keineswegs behauptet, dass, oder im Gegenteil eigentlich davor gewarnt, dass wir einen typisch westlichen Lifestyle oder irgendwie eine konkrete Form von Demokratie sozusagen aufropfen auf andere Länder.
Ja.
Dass wir auch nicht eine Marktwirtschaft, irgendein Modell von Marktwirtschaft für Afrika etwa vorschreiben können als Kirche.
Was mich sehr interessieren würde, ist, was Sie zu dem Thema Befreiungstheologie in der christlichen oder in der katholischen Kirche sagen. Ja. Welche Rolle hat sie gespielt? Wie steht die Kirche dazu? Hat sie entsprechende Erfolge hervorgebracht? Wenn Sie sich dazu vielleicht kurz äußern.
Ja, viele Befreiungstheologen haben sich auf diese Enzyklika Pauls VI. Berufen, sind aber weit über sie hinausgegangen. Also es war nicht so, dass also mit dieser Enzyklika plötzlich die roten Fahnen über dem Vatikan zu flattern begannen. Aber manche Befreiungstheologen erweckten den Eindruck, als seien sie so eine Art marxistisch inspirierter Theologen, die mit der Option für die Armen, was ja eine allgemein christliche Option ist, zugleich auch eine Option für den Sozialismus verbanden.
Ja, können Sie da verschiedene Namen nennen?
Gott, das lassen wir mal lieber, die sind ja weitgehend in Vergessenheit geraten. Wer also von den Studenten heute interessiert sich noch für Leonardo Boff oder für Gutierrez und so? Das sind die großen Propheten der Befreiungstheologie gewesen, die aber auch inzwischen und vor allem seit diesem magischen Jahr 1989, also als der Weltkommunismus zusammenbrach, doch plötzlich auch eigentlich zu einer Revision veranlasst wurden. Sie sind viel nachdenklicher geworden. Sie haben doch einige Korrekturen an ihrer Theologie angebracht. Und zwar einer Theologie, die ja auch dann wohl zu Recht, also vom Lehramt hier, speziell von einigen Instruktionen Ratzingers, doch ziemlich stark kritisiert worden sind. Mhm. Hier vor allem einige radikale, marxistisch angehauchte Theologieentwürfe, die nicht bloß in ihrer Analyse auf den Marxismus als Soziologie Bezug genommen hatten, sondern die auch in ihren sozusagen therapeutischen oder strategischen Vorschlägen der Veränderung, der Lösung der Probleme, also durchaus sehr starke kollektivistische und sozialistische Züge haben erkennen lassen.
Ja.
Die Dependenztheorie ist so ein typisches Beispiel dafür. Inzwischen weiß man doch deutlicher, dass es mehr auf die Interdependenzen ankommt.
Vielleicht, wenn Sie uns kurz den Begriff der Interdependenzen erklären.
Ja, das bedeutet doch, dass wir aus verschiedenen Gründen, etwa aus ökologischen und sozialen Gründen, eine starke gegenseitige Abhängigkeit haben, der sogenannten ersten, zur zweiten und zur dritten Welt, wenn man überhaupt diese Skala, die ja doch sehr verächtlich klingt, nicht? Das ist so, wie wenn die dritte Welt der letzte Abschaum wäre, nicht wahr? Sondern reden wir besser von den Entwicklungsländern. Und deren Verhalten uns unmittelbar tangiert, wie umgekehrt auch die Art und Weise, wie wir die Industriegesellschaft betrieben haben, auch negative oder positive Konsequenzen für die dritte Welt bekommen hat. Kurzum, dieses Geflecht gegenseitiger Abhängigkeiten ist durchaus als etwas Positives zu sehen und nicht etwas Negatives. Es gibt keine autarke Entwicklung. Man kann sich nicht einfach verselbstständigen und sagen, wir gehen jetzt einen völlig neuen, anderen Weg. Ja. Man ist eingebunden in ein Gefüge ökonomischer und ökologischer Art.
Ja. Hat sich unser jetziger Papst Johannes Paul II. Auch zu dem Thema Entwicklungspolitik geäußert oder da noch eine andere Tendenz oder Richtungsweisungen
der Linien aufgezeigt?
Er hat
eine sehr interessante neue Pointe hier reingebracht. Er hat in seiner Enzyklika Solicitudo Rei Socialis, das ist 1988 gewesen, eine ganz neue Sicht der Dinge hier reingebracht. Er hat erst mal diesen Optimismus Paulus VI. Nicht mehr mitgetragen. Also er hat diesen Entwicklungsbegriff auf eine neue Weise auch inhaltlich gefüllt. Das war schon ansatzweise bei Paul dem VI. Schon enthalten. Auch Paul der VI. Hat Entwicklung nicht gedeutet als eine bloß technologische Angelegenheit, als eine bloße Anwendung von mechanischen Strukturen, sondern er hat also auf die inhaltlichen Werte Bezug genommen, auf die Grundwerte des Menschen. Ja. Entwicklung bedeutet für ihn auch eine Bildung hin zu mehr Solidarität, hin zu mehr Gerechtigkeit. Ja. Und zwar von beiden Seiten her gesehen. Und Paul der VI. Der hat also manchmal ein bisschen die Marktwirtschaft kritisiert, wenngleich er also viel schärfer gegen den Kollektivismus war. Mhm. Aber bei Johannes Paul II. Wird dann plötzlich die Marktwirtschaft als ein positives Modell gewertet, auch für die Länder des Südens, für die Entwicklungsländer. Und es wird erstmalig das Recht auf unternehmerische Initiative postuliert.
Ja, Pater Ockenfels, was mich noch persönlich sehr interessieren würde, ist, warum sind der Kirche die Armen so ein besonders großes Anliegen? Ist es, weil Jesus gesagt hat, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr auch mir getan?
Ja, das sind die liebsten Kinder Gottes, sind die Armen. Nun ist Armut auf der einen Seite eine Tugend, wenn es freiwillig ist, wenn man sich freiwillig zu einer gewissen Bescheidenheit etwa oder Askese verpflichtet, um also dann auch durch das, was man hier eingespart hat, den Armen zu helfen. Ja. Und auf der anderen Seite ist Armut ein unfreiwilliges Schicksal, das man erleidet. Mhm. Und hier soll die Kirche schon armutsüberwindend sein und Leid mildernd oder lindernd sein. Ja. Das ist klar, dass der Reiche nicht so eine große Chance hat, in das Himmelreich zu kommen wie der Arme. Der Arme ist auch einer, der sehr stark weiß, wie hilfsbedürftig er im Grunde genommen ist, dass er Gott gegenüber das Bedürfnis artikuliert nach Erlösung, nach Heil, nach Heilung, aber auch nach einer Besserung seiner irdischen Situation. Und weil hier der ganze Mensch ja von dieser Erlösungswirklichkeit erfasst wird und nicht nur Erlösung und Reich Gottes eine bloß jenseitige eschatologische Größe ist, sondern eine Größe, die davon ausgeht, dass das Reich Gottes ja hier und jetzt schon angefangen hat und eine geheimnisvoll wirkende Kraft ist in uns, die uns gerade zugunsten der Ärmeren den Impetus und die Kraft gibt, tätig zu sein in der Verkündigung, gerade den Armen das Wort Gottes zu verkünden, ist ein Uranliegen des Christlichen.
Wobei die Reichen natürlich auch ein Anliegen der Kirche sind.
Ja, die sind ja auf ihre Weise auch arm. Ja. Also das ist nur eine Frage der Perspektive. Man kann ja materiell überaus vermögend sein, aber hier ob sie geistig, also nicht doch erhebliche Defizite haben. Vor allem, ob es ihnen nicht an Lebenssinn oft fehlt, an Lebensorientierung, an innerer Zufriedenheit. Meine Erfahrung, ich war also schon mal in Afrika gewesen, meine erste Beobachtung war, die Leute können bettelarm sein, aber dabei von einem inneren Glück erfüllt sein. Mhm. Es herrscht dort eine derartige spirituelle Kraft, von der wir im reichen Westen oder hier im reichen Norden doch eigentlich nur darauf hoffen könnten, dass wir sozusagen in einem Austausch etwas von unserem materiellen Reichtum abgeben für die Armen im Süden, wobei wir dann im Umkehrschluss vielleicht doch etwas von diesem ungeheuren spirituellen Reichtum mitbekommen und vielleicht auch irgendwann einmal angewiesen sind darauf, dass wir die Missionare aus Afrika nach Deutschland bekommen und jetzt nicht mehr umgekehrt die dritte Welt bekehren, sondern der ganze Prozess umgekehrt läuft.